Ich möchte gerne noch einmal alle begrüßen, aber jetzt einmal besonders die, die etwas zu tragen haben in ihrem Leben. Jemanden vielleicht, der das Gefühl hat, ich liege am Boden, ich komme in meinem Leben gerade nicht weiter. Vielleicht geht es dir ja auch gut, aber es gibt etwas in deinem Leben, was gerade schwer ist, wo du nicht weißt, wie es sich weiterentwickelt. Dann möchte ich dieses Etwas von dir besonders begrüßen, das nicht so rund läuft, wo irgendwas ist in deinem Leben, wo ein Schatten ist, wo du am Boden liegst, wo du Hilfe brauchst. Und ich möchte auch die besonders begrüßen, die in solchen Situationen vielleicht fragen, wo bist du jetzt, Gott? Wenn du so allmächtig bist, warum hast du nicht aufgepasst? Wenn du alles kannst, warum hilfst du nicht? Warum geht es mir so? Also alle, die vielleicht verzweifelt sind oder zweifeln, möchte ich begrüßen. Und mein Wunsch ist, dass wir trotz der Masken und dem, was so uns ungewohnt ist, wirklich heute Gott begegnen. Dass die Musik, die Predigt, das, was wir erleben, uns dazu dient, wirklich vor Gott anzukommen mit allem, was wir sind. Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja vor, Kapitel 40, Abvers 26. Da schreibt Jesaja: Seht doch nur in die Höhe, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr, der Herr kümmert sich nicht um uns? Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört, habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Dieser Text von Jesaja ist ein Text für Menschen, die am Boden liegen, die verzweifeln und die Zweifel haben. Woran können Menschen verzweifeln? Vielleicht an einer ernsten Diagnose, die das Leben bedrohen kann. Vielleicht an einer Krankheit, einer seelischen Last, einer körperlichen Krankheit. Und es wird einem gesagt, du bist auskuriert, wir können nichts mehr für dich tun. Auch junge Menschen, Jugendliche können verzweifeln, weil das Leben sie überfordert. Ihr ganz privates Leben, der Wunsch nach einer Partnerin, einem Partner, die Entscheidung in der Schule nach Leistungskursen, wie geht es in meinem Leben weiter, dass sie Druck erleben in der Schule, wie die Noten werden, weil sie an ihre Zukunft denken. Also auch junge Menschen können verzweifeln und ins Zweifeln kommen. Oder Menschen, die anfangen, dement zu werden und sie merken das, dass da etwas verloren geht bei ihnen, die können verzweifeln. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat Verzweiflung definiert als Nicht-Selbst-Sein. Das klingt zunächst etwas merkwürdig. Was meint er damit? Wer verzweifelt ist, der ist fremdgesteuert. Der ist nicht mehr richtig er selbst. Da gibt es irgendwas in seinem Leben, eine Sünde, eine Schuld, die offenbar geworden ist, eine Schwäche, die jetzt alle sehen, eine Not, eine Angst, eine Trauer um einen Menschen, irgendwas in ihrem Leben und das ist so oben auf, dass sie die Kontrolle verlieren. Dass das immer da ist, dass sie das nie abschalten können. Ihre Not ist immer präsent. Sie fühlen sich ausgeliefert dieser Angst, dieser Not, dieser Schande, was immer es auch sein mag, gegenüber. Alles Selbstvertrauen und der ganze Selbstwert geht in den Keller, wenn man so verzweifelt ist. Das kann jungen Menschen passieren, aber auch alten Menschen. Man liegt am Boden und hat keine Perspektive mehr und Hilfe von außen gibt es auch nicht wirklich. Keiner kann das Leben des anderen, der verzweifelt ist, verändern, irgendwie einen Zauberspruch sprechen, dass alles wieder gut würde. Menschen können Situationen erleben, leidvolle Situationen, die andere nicht nachvollziehen können, in der Tiefe nicht. Es sei denn, sie haben etwas Ähnliches erlebt. Stellt euch vor, da hat ein junger Mann einen Unfall und sitzt im Rollstuhl. Kann man das nachempfinden? Stellt euch vor, da erblindet jemand mitten im Leben und kann nicht mehr sehen. Stellt euch vor, da verliert jemand ein Kind durch einen Unfall. Kann man das nachempfinden? Da trauert jemand um seinen Ehepartner oder kämpft mit einer Sucht, die mir ganz fremd ist. Es gibt Erfahrungen im Leben, die können andere in der Tiefe nicht nachempfinden. Es sei denn, sie haben was Ähnliches erlebt. Selbsthilfegruppen sind wirklich Gold wert dann. Für Menschen, die irgendwas Ähnliches erlebt haben, eine Trauergruppe zum Beispiel, Suchthilfegruppen zum Beispiel. Und trotzdem muss letzten Endes jeder durch seine eigene Wüste durch. Muss seinen eigenen Weg finden und warten, bis wieder Pflanzen wachsen. Menschen von außen können dann vielleicht fragen, die so ein Leid nicht kennen, geht's dir schon besser? So als wäre das eine Erkältung, die man überwinden kann. Ja, da sitzt jemand im Rollstuhl nach dem Unfall, dann kann man doch nicht fragen, geht's dir schon besser? Es gibt Dinge im Leben, die bleiben und die bleiben schwer. Die gehen nicht einfach weg, die kann man nicht überwinden, als hätte man sich den Fuß verstaucht und nach 3 Wochen kann man wieder laufen. Das gehört zum Leben. Da kann man fragen, wie kommst du damit zurecht? Trauer hört nie auf, aber man lernt damit zu leben. Diesen Satz habe ich einmal gehört von einer Frau, die ihren Mann verloren hat. Und die sagt das zu einem jungen Paar, das keine Kinder kriegen kann. Und dieses junge Paar ist verzweifelt darüber. Hat sich immer so Kinder gewünscht und es klappt nicht und es klappt nicht und die Ärzte können nicht helfen, sozusagen austherapiert. Und eine Witwe tröstet dieses junge Paar und sagt, das ist Trauer und die wird nie aufhören. Das wird vermutlich eine Wunde in eurem Leben bleiben. Aber man kann lernen, mit der Trauer zu leben. Das ist was anderes, als zu fragen, na, geht's dir schon besser? Für den Glauben sind solche Zeiten Herausforderungen. Wo ist Gott jetzt? Jetzt muss ich bewähren, was ich vorher geglaubt habe. Und das, was vorher so einfach, so eingängig war, dass Gott mich segnet, das habe ich gefühlt, das habe ich gewusst, damit bin ich aufgewacht und eingeschlafen. Das, was so selbstverständlich war, muss ich mir jetzt erarbeiten. Das stellt sich nicht einfach so ein. Interessiert Gott wirklich, wie es mir geht? Was meint ihr? Interessiert Gott das, wie es dir geht? In dieser großen Welt, in dieser ungerechten Welt, wo es so viel Elend gibt und Kriege und Hunger und verfolgte Christen, was zählt da der einzelne Mensch? Mit seiner kleinen Welt, mit seinem kleinen Leiden, hat Gott da Augen für? Das waren die Fragen der Menschen, an die Jesaja schreibt. Genau das waren die Fragen, denn sie haben genau das erlebt. Sie haben ihr Leben aufgebaut. Sie fühlten sich sicher in Israel. Na klar, sie lebten in jahrhundertealten Traditionen. Alles war irgendwie geklärt und sie dachten, sie wähnten sich, sie meinten Gott auf ihrer Seite. Und dann wurden sie besiegt. Und viele sind gefallen. Da wurden sie verschleppt. Wurden sie versklavt, sie mussten tausende Kilometer in den Osten, wo sie nie hin wollten, eine fremde Kultur, ein fremder Glaube. Jetzt mussten sie ihren Siegern dienen und ihre Sehnsucht nach Jerusalem, nach ihrer Heimat, nach ihren Häusern, das konnten sie abschreiben. Nie wieder würden sie das sehen. Das gehörte jetzt zu ihrem Leben. Das ist keine Erkältung, die vorbeigeht, ein Traum, wo man aufwacht und Babylon ist vorbei und da wacht man wieder auf in Jerusalem. Nein, damit mussten sie jetzt leben lernen. Ihre Trauer wird zu ihrem Leben gehören. Und genau diese Fragen stellt dann das Volk. Das sind ihre brennenden Fragen. Warum hat Gott nicht aufgepasst? Interessieren wir ihn noch? Wo ist er jetzt? In Babylon. Der Herr kümmert sich nicht um uns. Gott hat uns vergessen, dieses kleine Volk hat den Eindruck, die anderen Völker, die sind stark, denen gelingt alles, aber wir gehen unter, obwohl doch Gott auf unserer Seite ist. Wie begegnet man Menschen, die verzweifelt sind? Was sagt man da? Sagt man überhaupt was? Kann man da Worte finden? Die Freunde von Hiob ist der Mann, der alles verloren hat. Hab und Gut, seine Kinder, seine Gesundheit, elend liegt er am Boden. Das ist Hiob. Und die Freunde von Hiob zeigen, wie hilflos, vielleicht sogar verletzend Worte sein können. Die falschen Worte auf jeden Fall. Eine Zeit lang kommen die Freunde und schweigen mit, sie leiden einfach mit, sie reden nicht. Und dann fangen sie an zu reden. Warum? Sie brauchen eine Erklärung. Sie müssen das jetzt verstehen. Sie müssen das in ihren Glauben einordnen. Sie brauchen ein Urteil über Hiob, über seine Frau, über das ganze Elend. Warum mussten die Kinder sterben? Ob Hiob das braucht, ob ihm so eine Erklärung hilft, ist gar nicht mehr wichtig. Aber sie brauchen das, die Freunde. Das muss jetzt alles irgendwie eingeordnet werden, damit sie gut weiterleben können. Und so bilden sie sich ein Urteil und diskutieren und wollen Gott und die Welt und Hiobs Leben verstehen. Auch Jesaja hört zu. Er muss ja zugehört haben, denn er zitiert ja die Menschen. Was sagt ihr? Gott kümmert sich nicht um uns. Gott hat uns vergessen. Und Jesaja versteht ihre Klagen. Er kennt sie wahrscheinlich sogar von sich selbst. Denn Jesaja ist einer von ihnen. Er ist auch nach Babylon verschleppt worden. Er ist auch fern der Heimat. Er wird auch Sehnsucht haben. Er wird auch mit Trauer zu tun haben. Er fühlt mit. Er ist ja mit in Babylon. Das ist eine Selbsthilfegruppe in Babylon. Vielleicht predigt Jesaja sogar sich selber, weil er genau diesen Kampf in sich kennt. Wo ist Gott jetzt hier in Babylon? Hebt den Kopf und seht nach oben, fängt Jesaja an. Wollt ihr mal versuchen? Guck mal nach oben. Hebt den Kopf und seht nach oben. Er macht das ja alle nicht, ihr wollt nicht. Also, hier ist, Tim, danke schön. Tim, hinten Martin, super, einige haben es gemacht. Hebt den Kopf und seht nach oben. So fängt Jesaja an. Seht euch mal die Sterne an. Heute wissen wir, Sterne können viel größer sein. Viele Sterne sind viel größer als die Erde. Damals stellte man sich die Sterne ganz klein vor. Ganz kleine Sternchen, Halogenlämpchen da irgendwo am Himmel, weit verstreut im All. Keiner weiß, wie viele Sterne es gibt. Jeder Stern ist für sich ganz alleine. Kein Stern hat ein eigenes Licht. Er muss immer angeleuchtet werden, um zu leuchten. Die müssen furchtbar einsam sein, diese Sterne. Unbeachtet, ungezählt. Was Jesaja sagt hier, ist keine billige Floskel. Er sagt nicht, Kopf hoch, du schaffst das. Man kann auch in Babylon leben. Guck mal, andere sind auch gefangen. Reiß dich zusammen. Er sagt auch nicht, wir schaffen das, komm, wir schaffen das. Sondern er will auf Gott hinweisen. Nicht auf die eigenen Möglichkeiten, auf die eigene Kraft. Und darum weist er auf den Schöpfer hin, auf die Größe der Schöpfung, damit man den Schöpfer in seiner Allmacht erkennt und getröstet wird. Hebt den Kopf und seht nach oben. Wer hat die Sterne gemacht? Gott hat sie alle geschaffen. Und dann sagt er, er kennt sie alle mit Namen. Das heißt, er hat sie im Blick. Kein Stern ist einfach eine Nummer. Die haben einen Namen bei Gott. Er sieht sie, er hat eine Beziehung zu ihnen. Das will damit gesagt werden. Kein Mensch ist einfach eine Nummer, wo man die Adresse angibt, dritte Stock links oder in der Mitte, da wohnt die Nummer so und so viel. Menschen haben Namen, Sterne haben Namen. Das heißt, Gott sieht jeden Einzelnen. Das soll hier gesagt sein. Gott sitzt im Regiment, der hat das Kleinste und das Größte im Blick. Als Christen übrigens können wir noch mehr sagen, als Jesaja sagen konnte. Durch Jesus wissen wir, dass Gott die Liebe ist. Und dass er die ganze Herrschaft seinem Sohn übergeben hat, der für uns gestorben ist. Jesaja sagt noch, Gott wird nicht müde. Der ist nie nur halb wach. Gott fallen die Augen nicht zu. Gott braucht keinen Schlaf, so wie die Jünger vielleicht in Gethsemane, wo Jesus sie brauchte. Da sind ihnen ständig die Augen zugefallen. Gott ist wach. Er ist ganz bei sich und ganz bei den Menschen. Auch ganz bei dir und bei mir. Also er ist immer wach. Und das Zweite, was er sagt, seine Kraft geht ihm nie aus. Gott kann lieben und lieben und lieben. Er kann laufen und laufen und laufen. Er kann geduldig sein und geduldig sein und geduldig sein. Und er wird nicht aufhören. Seine Kraft hört nicht auf und er wird nicht müde darin. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Ich habe nachgucken müssen. Ich dachte so 6 Milliarden oder sowas. Nee, 7,5 Milliarden Menschen. Was würdet ihr sagen? Gibt es mehr Sterne oder mehr Menschen? Wer ist für mehr Menschen? Keiner? Ah, gut. Manfred, wenigstens einer irrt sich. Wer ist für mehr Sterne? Laut Tagesspiegel, und sagen wir mal, hoffen wir mal, die haben ein bisschen Ahnung, gibt es 100 Milliarden Galaxien und jede Galaxie vielleicht 100 Milliarden Sterne. Was sind da 7,5 Milliarden Menschen? Das ist für Gott ein kleines, jeden Menschen im Blick zu haben und seinen Namen zu kennen. Gott braucht keinen Schummelzettel, wenn er dich sieht. Na, wie heißt die noch? Ach, wo wohnt die noch? Wie geht's denn noch? Wie war noch mal die Diagnose? Was hat sie für eine Geschichte? Gott braucht keinen Schummelzettel. Es ist ihm ein kleines, uns im Blick zu haben und uns mit Namen zu kennen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viele Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut, geht es dann weiter und das Lied endet. Und dieser Gott, er kennt auch dich und hat dich lieb. Also, wenn du wieder mal in die Sterne guckst, Gott hat dich lieb und er sieht dich. Jesaja sagt noch etwas, was ich wichtig finde. Seine Weisheit ist unerforschlich. Das ist wahr und das ist nicht leicht für uns. Oft erleben wir Gottes Weisheit wunderbar, wie er vielleicht ein Ehepaar zusammenführt, wie er uns weiterbringt im Beruf, wie er uns Nachbarn schenkt, mit denen wir uns verstehen. Manchmal ist Gottes Weisheit so wunderbar, und auf der anderen Seite ist sie unerforschlich und kann Fragen aufwerfen, mit denen wir dann leben müssen. Warum kriegt das eine Ehepaar 5 Kinder? Habt ihr noch 3? Könnt ihr noch. Und warum können die anderen kein Kind kriegen? Oder warum gibt es ein Ehepaar, die kriegen ein Kind und das stirbt als Jugendlicher? Könnt ihr das verstehen? Ist das gerecht? Gottes Weisheit ist unerforschlich. Warum können manche mit 90 noch Fahrrad fahren und andere sitzen mit 70 im Rollstuhl oder können mit 80 mal gerade noch mit Not den Weg vom Bett zur Toilette schaffen? Ist das gerecht? Wo ist da Gottes Weisheit? Warum sind die einen in Babylon gefangen und die anderen sind frei? Wir können Gott nicht erforschen. Und es gibt Menschen, die haben schon Krankheit Nummer 1, Krankheit Nummer 2, Krankheit Nummer 3 und dann kommt noch eine Diagnose dazu. Warum? Wir können Gott nicht erforschen, aber er trägt uns. Er steht uns zur Seite. Er führt uns durch unsere Wüste. Er gibt uns das Manna, das wir brauchen an jedem Tag. Er erfrischt uns und er führt uns ins verheißene Land. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Das Vertrauen, wenn man in solcher Not ist, stellt sich nicht unbedingt automatisch ein. Es ist eine Entscheidung. Nicht das Gefühl ist da, aber sich zu entscheiden und zu sagen, ich vertraue jetzt Gott. Ich sehe nicht nur auf die Situation, die mein Leben gerade ausmacht. Ich vertraue Gott. Luther hat gesagt, die auf den Herrn harren, da ist das noch stärker ausgedrückt, finde ich. Es ist eine Entscheidung, ich bleibe hier, ich harre, ich vertraue auf Gott. und ich werde ihm noch danken. Aber Jesaja sagt hier, die bekommen Flügel, dass sie auffahren wie Adler. Wie fliegen Adler auf? Die schweben. Die auf Gott harren, die bei ihm sind, die werden getragen. Die flattern nicht mit ihren Flügeln, dass sie ein bisschen höher kommen. Die werden getragen von Gott. Die schweben in die Höhe. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sie brechen nicht zusammen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich möchte noch ein paar Punkte nennen zum Ende, die zum Vertrauen gehören. Das eine ist, glaube ich, Geduld. Und zwar Geduld jetzt in dieser Bedeutung, dass man bereit ist zu tragen. Und dass man sagt, das, was jetzt zu meinem Leben gehört, das bejahe ich. Ich kann nicht mehr so schnell laufen wie andere. Ich kann nicht mehr Fahrrad fahren. Ich sage, das ist jetzt mein Leben, das gehört jetzt zu mir und das werde ich mit Jesus leben. Das ist Geduld. Du liegst sozusagen im Krankenbett, aber Jesus ist dein Arzt. Du musst vielleicht gerade liegen und kannst nicht aufstehen, aber Jesus ist dein Arzt und er wird dir helfen. Oder im anderen Bild, du schwimmst im Ozean nach einem Schiffbruch, aber du hast dein großes Brett und das ist Jesus und der bringt dich ans andere Ufer. Das ist Geduld. Geduld und Vertrauen gehören zusammen. Das zweite, Gebet. Beten. Ich habe Menschen, ich habe jetzt nicht vor Augen, ob einer von euch das war oder ein Nee von euch, aber ich habe das erlebt, dass jemand sagt, ich kann nicht mehr beten, ich finde keine Worte mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bete gerne Psalmen. Psalmen sind toll. Oder ich habe ein Buch heute mitgebracht, Antje Sabine Negeli, umarme mich, damit ich weitergehen kann. Was muss die Frau erlebt haben? So tiefe, so ehrliche, so tolle Gebete, wirklich. Und nicht immer Gebete mit dem Happy End. Seine Frau, die ist Theologin und Psychotherapeutin, ganz feine Gebete darin. Also Geduld, Gebet, Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft, auch wenn es dir richtig schlecht geht. Lauf nicht weg. Vertraue dich Menschen an. Nicht allen, nicht irgendwie WhatsApp an meine Großgruppe und so. Ich kann gerade nicht schlafen oder was, ja. Aber hab Menschen, denen du dich anvertraust. Bleibe mit anderen zusammen und freue dich mit dem, was andere freut. Vielleicht hast du es gerade ganz schwer in deinem Leben zu sagen, das ist aber schön. Dann freue dich mit dem, was andere freut. Bleibe in der Gemeinschaft. Und das Letzte, sei gehorsam. Diene weiter, auch anderen Menschen, auch wenn es dir nicht gut geht. Wie Jesaja, der selber gefangen war und zu einem Ermutiger für die anderen wird. Ich war jetzt neulich bei Rossmann und ich glaube, es war bei Rossmann. Und da kam jemand, da hatte so einen Riesenpack Red Bull. Red Bull verleiht Flügel und der hatte scheinbar vor, ziemlich weit zu fliegen. Also ich weiß nicht, ob da 20 Dosen reingehen, kam dann mit Red Bull. Red Bull verleiht Flügel, aber man stürzt auch wieder ab. Die Flügel, die Gottes Geist uns verleiht. Durch den Vater im Himmel, der unser Trost ist, durch Jesus Christus, der uns gnädig ist, die tragen wirklich nach oben. Amen. Ich möchte aber noch, bevor ihr Musiker an die Tasten greift, ein Gebet lesen von Antje Sabine Negeli. Steht doch bitte dazu auf. Du bist da, Gott. Ich gebe mich in deine Hand. Nicht aus mir selbst muss ich diesen Tag bestehen. Deine Kraft ist in mir. Du bist mir Halt. Ich muss nichts an mich reißen, nichts in meine Erwartung zwingen. Du weißt, was ich brauche. Du bist mir zugewandt. Jeder Tag ist ein Gang ins Ungewisse. Aber deinen Augen entgleite ich nicht. Du siehst, wo ich gefährdet bin, von außen oder von innen. Ich anvertraue mich deinem Schutz. Du erschaust mein Innerstes. Kein Gedanke ist in mir, mit dem ich alleine bliebe. Keine Empfindung, die an dir vorüberginge. Auch was mir verborgen ist, ist aufgehoben in dir. Du bist da, Gott, an diesem Tag, was immer auf mich wartet, Ich bin in deiner Hand.